Hier ist Horst Gungel. Ich lese aus der Jesus-Trilogie, aus dem ersten Band, das Kapitel 23, Bodhgaya und die weiße Wolke. Es war etwa 2 Wochen nach dem Gespräch zwischen ihm und Aryamita, dass ich Devamita zusammen mit Antulyamita auf den Weg machte. Antulyamita hatte, als er gehört hatte, dass Devamita nach Bodhgaya pilgern wollte, den Abt gefragt, ob er mitkommen könnte. Dieser hatte es gestattet. Sie gingen zusammen nach Chhatra, wo sie Nilay und Amita abholten. Nilay erzählte von den Schwierigkeiten, die es in der Familie gegeben hatte, als sich herausstellte, dass Amita unbedingt eine Pilgerwanderung machen wollte. Nilay berichtete davon, dass es ihm schließlich gelungen sei, ihre Eltern dadurch zu überzeugen, dass es gerade jetzt die beste Gelegenheit sei, diese Wanderung zu unternehmen. Denn wenn Amita erst verheiratet wäre, würde ihr Mann ihr bestimmt keine Reiseerlaubnis mehr geben, während er, Nilay, jetzt seine kleine, unverheiratete Schwester beschützen könne. Auch Antulyamita, der nichts von Amitas weiteren Absichten wusste, stimmte zu, dass Nilay und Amita mitkamen. Devamita war nicht wohl dabei. Sie waren zeitig losgegangen, denn sie wussten, dass der erste Tag der schwierigste sein würde, da sie den Pass überqueren mussten, den Devamita auch schon auf dem Hinweg gegangen war. Zum Glück aber waren sie alle jung, so dass sie bereits zur Mittagsstunde nur 2 Meilen vom Scheitelpunkt des Passes entfernt waren. Hier machten sie Rast, da es den beiden Mönchen nicht erlaubt war, nach der Mittagsstunde zu essen. Etwas schwerfällig von der Mahlzeit ging es dann das letzte Stück aufwärts. Umso mehr genossen sie es, dass es von da an bergab ging. Bereits am Abend hatten sie das Gebirge hinter sich gelassen, was auch den Vorteil hatte, dass es hier wärmer war. Als es dämmerte, suchten sie sich einen geeigneten Lagerplatz abseits des Weges. Auf allgemeinen Wunsch sollte Devamita, der mit Abstand am meisten von ihnen umhergereist war, etwas von seinen Reisen erzählen. Er entschied sich dazu, vom Anbeginn seiner großen Wanderung zu erzählen, wie er Engedi verlassen hatte, dann Station in seinem Elternhaus machte und weitergereist war zum See Genezareth und schließlich nach Antioch, wo er Dimitros traf und erstmals vom Erwachten hörte. Amita hatte aufmerksam zugehört. »Na, da haben wir es ganz einfach. Wir müssen nicht einmal 3 Wochen unterwegs sein, um nach Bodhgaya zu gelangen. Du warst damals, als du losgingst, noch mal 2 Jahre jünger als ich jetzt.« Schließlich legten sie sich nieder und schliefen. Als Devamita aufwachte, erblickte er die junge Frau. Sie meditierte schon. »Ach, sie ist wie ich damals«, dachte er wehmütig und ertappte sich, wie er insgeheim wünschte, dass sie mit ihm nach Palästina reisen würde. Aber das würde nicht geschehen. Wieder unterwegs erkundigten sie sich bei einem Karawanenführer, den sie trafen, nach dem Weg. Der sagte, es gibt da 2 Möglichkeiten. Der kürzere Weg führt über Pataliputra. Der interessiert uns nicht, beschreib mir den anderen, unterbrach ihn Devamita eingedenk der Tatsache, dass er dort mit Verfolgung durch die Brahmanen rechnen musste. Die anderen sahen sich verwundert an, während der Karawanenführer Devamita darüber unterrichtete, dass man etwas weiter flussabwärts den Ganges überqueren konnte und dann einfach nur der Pilgerroute folgen musste. Im weiteren Verlauf des Tages, als Amita und Devamita zufällig gerade ein Stück nebeneinander hergingen, sagte sie: "So, Pataliputra ist also einer der Orte, in den du dich nicht mehr blicken lassen kannst. Gibt es viele davon?" Devamita stutzte, dann sah er die junge Frau kurz an und er antwortete ehrlich: "Nur noch zwei, Purushapura und Rajagriha." Sie lächelte ihn an. "Aber davon willst du mir nichts erzählen, oder?" Er erwiderte ihr mit einem Lächeln: "Mit Sicherheit nicht, meine Liebe, mit Sicherheit nicht." Sie überquerten auf ihrer Reise den Ganges dort, wo es der Karawanenführer geraten hatte. Im Übrigen kamen sie zügig voran. Einmal übernachteten sie etwas abseits des Weges, unweit eines Baches. Es war noch sehr früh am Tag, aber dieser dämmerte schon, als Devamita aufwachte. Er war unruhig, hatte davon geträumt, wie Amita die Haare geschoren wurden und sie in eine grobe Robe davonging. "Ach, das war kein schöner Traum", sagte er. "Ich werde mich am kühlen Bach erfrischen und dann meditieren." Er ging an dem hohen Bambus vorbei, dorthin. Dann blieb er im Angesicht des Baches wie versteinert stehen. Amita stand im knietiefen Wasser, völlig nackt, und wusch sich den behaarten Intimbereich. Sie blickte auf, zuckte die Schultern und sagte: "Hab halt meine Tage." "Entschuldigung", stammelte Devamita und entfernte sich so rasch er konnte. Er ging zu seinem Schlafplatz und setzte sich in Meditationshaltung hin, den Rücken dem Bach zugekehrt. Er saß 2 Stunden so, aber er konnte nicht meditieren. Es ging einfach nicht. Dann hörte er, wie die anderen ihre Sachen aufräumten. Er stand auf. Amita sah ihn an. "Komm, Devamita, lass uns frühstücken. Du hast doch bestimmt einen Bärenhunger." Devamita stammelte irgendetwas. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Wie konnte sie nur so tun, als sei nichts gewesen? Er ging auf sie zu. Die beiden anderen Männer waren gerade unten am Bach. Er wusste nicht, was er sagen sollte, aber sie kam ihm zuvor. "Devamita, es war nichts. Du hast nur einen Körper gesehen. Lass ihn einfach wieder los." "Ach, wenn das so einfach wäre", seufzte er. Jetzt war sie die Lehrerin und er der Schüler. 16 Tage nachdem sie die weiße Wolke verlassen hatten, erreichten sie Bodh Gaya. Dort wurde von 2 Mönchen ein Ritual geleitet, anschließend ließen sich alle zur Meditation nieder. Devamita setzte sich neben Amita. Die sah ihn an und sagte: "Ich wünsche dir alles Gute und recht viel Erfolg bei deiner Tätigkeit in Palästina." Devamita stutzte. "Soll das ein Abschied sein?" Und Amita lächelte. "Du wirst sehen. Sie wird erscheinen. Dann muss ich ihr folgen." Und Devamita konnte es immer noch nicht glauben. "Wir werden uns nie wiedersehen?" Sie lächelte. Aber es war ein Lächeln, das von geheimen Wissen zeugte. Devamita saß unter dem Bodhi-Baum und fühlte sich ganz merkwürdig. Er meditierte oder versuchte zu meditieren und war doch einfach nur verwirrt. Was war nur mit ihm los? Nach gut einer Stunde merkte er, wie sich jemand näherte. Er öffnete einen Spalt weit seine Augen. Es war eine Nonne mit geschorenem Kopf. Sie trat vor Amita. Die Lippen der Nonne bewegten sich nicht,
Aber Devamita hörte sie sagen, »Du bist gekommen?« »Ich bin bereit«, war die Stimme Amitas zu hören, deren Lippen sich auch nicht bewegten. Dann stand sie auf und folgte der fremden Nonne, ohne sich noch einmal umzusehen. Devamita schloss die Augen, hatte plötzlich das drängende Bedürfnis zu meditieren. So schnell war er noch nie ins Nichtseinsgebiet gelangt. Er meditierte lange, 3 Stunden. Später schüttelte ihn Nilay. »Devamita, wach auf! Was ist geschehen? Wo ist Amita?« Der Angesprochene kehrte allmählich ins Hier und Jetzt zurück. Wie sollte er dies Nilay erklären? Dann sagt er, »Ich war in tiefer Meditation, dann sah ich eine Göttin vom Himmel niederfahren, die sprach zu Amita, du bist gekommen?« Daraufhin stand Amita auf und sagte, ich bin bereit. Alsdann sind beide in die Luft verschwunden. Das war jetzt zugegebenermaßen keine ganz exakte Beschreibung des Geschehenen. Aber Devamita hoffte, dass er damit ihrem Bruder am ehesten vermitteln konnte, was geschehen war. Außerdem hoffte er, dass Nilay dadurch davon Abstand nehmen würde, nach dem Verbleib seiner Schwester zu forschen. Damit irrte er allerdings. Nilay suchte sie 2 Wochen lang. Er unternahm alles Menschenmögliche. Dabei wurde er von Antulyamita nach Kräften unterstützt, nicht aber von Devamita. Der verwies nur darauf, Amita sei von der Göttin in den Himmel verbracht worden. Auf diese Art hatte Devamita 2 Wochen Zeit, die er großenteils unter dem Bodhibaum in Meditation verbrachte. Er hoffte auf eine Eingebung. Der Buddha hatte hier gesessen. Dann war er aufgestanden und hatte gelehrt. Der Buddha hatte statt einer Religion, die auf Unterdrückung durch ein patriarchales Kastensystem setzt, eine Religion der individuellen Freiheit gelehrt. Er hatte sich einfach nicht groß um die Götter der Menschen gekümmert. Sie hatten bei ihm nur Nebenrollen. Der Buddha hatte außerdem 2 zentrale Begriffe der alten Religion übernommen, sie aber inhaltlich neu besetzt. Die Begriffe Wiedergeburt und Karma. Für den Brahmanismus bedeutet Wiedergeburt, meine Seele wird wiedergeboren. Für den Buddha war es ganz anders. Es gibt keine Seele, keinen festen, unveränderlichen Wesenskern, der wiedergeboren wird. Es gibt Wiedergeburt, aber niemanden, der wiedergeboren wird. Und für den Brahmanismus bedeutete es gutes Karma, wenn man sich dem Kastensystem beugt, das macht, was die Brahmanen wollen und ihnen Geld gibt, damit es einem selber im nächsten Leben besser geht. Für den Buddha hingegen bedeutet gutes Karma, dass man sich von dem eingebildeten Ich befreit, dass man seine Selbstsucht überwindet, Egoismus hinter sich lässt und zum Wohl aller fühlenden Wesen handelt. Der Buddha hat die Menschen bei ihrem alten Glauben abgeholt und nur 2 Begriffe neu definiert. Karma und Wiedergeburt. Er überlegte, was aber muss im jüdischen Glauben geändert werden? Die Juden glauben an Gott, den Schöpfer, aber sie sehen ihm Jahwe, diesen grausamen, alttestamentarischen Gott. Sie werden den Gottesbezug nicht missen wollen, aber es ist nötig, den Gottesbegriff neu zu besetzen. Diesen fürchterlichen Kriegsgott durch einen Gott der Liebe ersetzen, der Verkörperung von Metta, oder um es mit einem griechischen Wort auszudrücken, von Agape. Das Reich Gottes, in dem alles von Agape durchdrungen ist, ist die Art von Bana, die ich in Palästina kommunizieren kann. Der Schöpfergott, der dieses Agape, dieses Smetta, diese allumfassende Güte selbst praktiziert und belohnt, ist derjenige, den ich in Palästina kommunizieren kann. Auch ich, Jesus von Nazareth, werde wie der Buddha zwei Begriffe umdefinieren und neuen Wein in alte Schläuche füllen. Auf diese Art, teilweise mit analytischer Meditation, teilweise in tiefen Dhyana, verbrachte Devamita zwei Wochen unter dem Bodhibaum. Dann stand er auf und verbeugte sich tief vor dem Baum des Erwachens in Dankbarkeit. Nach den zwei Wochen hatte auch Nilay eingesehen, dass es keinen Sinn mehr hatte, seine Schwester zu suchen. Er fürchtete sich aber davor, seinen Eltern gestehen zu müssen, dass er nicht auf seine kleine Schwester habe aufpassen können. Was würden ihr vorbestimmter Ehemann und dessen Familie dazu sagen? Das würde zweifelsohne familienpolitische Konsequenzen haben. Er war ein Versager. Man würde ihn verantwortlich machen. Ihn, der seine kleine Schwester mit zu diesen Buddha-Anhängern genommen hatte. All das ging in Nilay vor. All das erkannte auch Devamita, der allerdings wusste, was Amita vorhatte und der sich schuldig fühlte, obwohl ihm klar war, dass er genauso wieder handeln würde. Wäre Nilay noch ledig, würde er jetzt auch ins Kloster gehen, um sich seiner Familie zu entziehen, aber das ging nicht. Er war verheiratet und hatte drei kleine Kinder. Sag mal, du bist sicher, dass es eine Göttin war, die Amita mitgenommen hatte? Erkundigte sich Nilay bei Devamita. Der antwortete, naja, es war ein großes weibliches Wesen. Beide sind dann in die Luft aufgestiegen, gewissermaßen im Nichts verschwunden. Dort, wo ich herkomme, nennt man solche Wesen Engel, auch wenn sie meist nicht weiblich sind, sondern androgyn. Aber hier bezeichnet man sie wohl als Devas, als Götter oder Göttinnen. Aber es war definitiv ein weibliches Wesen, wollte Nilay wissen. Definitiv. Nilay fragte weiter. Du kannst Götter oder Göttinnen sehen? Devamita stutzte einen Moment. Er wandte sich Nilay zu, als sei das das Gewöhnlichste, was man sich vorstellen konnte. Bitte, Nilay, warum heiße ich wohl Devamita? Freund der Götter. Dieser Logik konnte sich Nilay nicht entziehen. Lediglich Antulyamita zog die rechte Augenbraue nach oben. Die bedrückte Stimmung hielt die ganze 14-tägige Rückreise an. Als sie am letzten Tag den Pass überquert hatten, fragte Devamita Nilay, sag mal, ist es nicht besser, wenn ich mit zu deinen Eltern komme und erkläre, was geschehen ist? Nilay schüttelte traurig den Kopf. Nein, da muss ich alleine durch. Devamita aber war nicht wohl dabei. Er fühlte sich schuldig. In Chhatra trennten sie sich. Antulyamita und Devamita begaben sich sofort zum Aryamita und berichteten ihm. Aryamita war verständlicherweise entsetzt. Er überlegte einen Augenblick, dann sagte er, ich möchte Devamita allein sprechen. Kaum war Antulyamita gegangen, brach es aus Aryamita heraus. Ich hab dich nach Bodhgaya geschickt, weil ich verhindern wollte, dass du ähnlich wie in Pataliputra die Brahmanen und die Kshatriyas gegen uns aufbringst. Aber was machst du? Du nimmst heimlich, ohne mich zu fragen, ein Brahmanenmädchen mit. aber damit nicht genug. Du passt nicht mal auf sie auf. Was ist denn das für eine merkwürdige Geschichte, die Antulia Midder uns da aufgedischt hat? Du hättest gesehen, dass es von einer Göttin abgeholt wurde?
Devamitta wusste, dass er zu seinem Freund absolut ehrlich sein musste. Er sagte, Aryamitta, ganz so war es nicht. Als ich der Studiengruppe mitteilte, ich würde für einige Wochen ausfallen, weil ich nach Bodhgaya gehe, hat mich Amitta nach der Veranstaltung angesprochen, weil sie mitkommen wollte. Ich habe versucht, ihr das auszureden. Da hat sie mir gesagt, sie hätte in der vorigen Nacht geträumt, dass sie neben mir unter einem großen Baum in Meditation säße. Dann sei eine Nonne auf sie zugegangen, sie sei aufgestanden, ihr gefolgt und wäre auch Nonne geworden. Ich war nicht sicher, ob das von ihr erfunden oder ein Wunschtraum war. Daher habe ich gesagt, sie könne mitkommen, aber nicht mit mir, sondern mit einem Familienmitglied von ihr. Nilay hat sich dazu bereit erklärt. Ihre Eltern haben auch zugestimmt. Als wir unter dem Bodhibaum saßen, kam tatsächlich eine Nonne auf Amitta zu. Obwohl sich ihre Lippen nicht bewegten, hörte ich sie sagen, »Du bist gekommen?« Da stand sie auf und folgte der Nonne. Ich war mir sicher, dass eine höhere Macht ihre Hand im Spiel hatte. Aryamitta überlegte fieberhaft. Dann stand sein Entschluss fest. Devamitta, die Hauptaufgabe, die ich dir hier im Kloster zugewiesen habe, ist das Kopieren des Pali-Kanons. Stattdessen hast du dich mehr und mehr um die Laienstudiengruppe bemüht. Deine Aufgabe wird jetzt wieder in der Schreibstube sein. Die Leitung der Laienstudiengruppe aber wird künftig Nagamuni liegen. Du wirst nur noch einmal pro Woche mit Laien studieren. Und zwar mit denen, die Nagamuni für dich auswählt. Da werden grundsätzlich keine Frauen mehr dabei sein. Du kannst dich jetzt entfernen.
Devamitta verbeugte sich. So distanziert hatte er seinen Freund noch nie erlebt. Er hatte schon befürchtet, dass er gar keine Laienstudiengruppen mehr leihen durfte. Oder diese sogar aufgelöst wurde. Ganz so schlimm war es jetzt nicht gekommen. Aber die Tatsache, dass er keine Frauen mehr unterrichten durfte, fand er besonders schmerzlich. Andererseits konnte er Aryamitta verstehen. An seiner Stelle hätte er zweifellos genauso gehandelt. Vermutlich ahnte Aryamitta auch etwas von seinen Gefühlen gegenüber Amitta. Diese Gefühle hatten ihn ja auch selbst erschreckt. Vermutlich war alles so gekommen, wie es das Beste war, sagte er sich, als er sich in die Meditationshalle setzte. Aber nicht um zu meditieren, sondern um zu Abba zu beten und ihm zu danken. Danach suchte er Nagamuni auf. Dieser war bereits von Aryamitta instruiert worden. Devamitta fragte ihn, »Welche Art Schüler willst du mir denn schicken, Nagamuni?« Der zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es noch nicht, Devamitta. Die einzige Vorgabe, die ich zu erfüllen habe, ist, dass keine Frauen dabei sein sollen. Was wäre dir denn recht?« Devamitta antwortete, »Also, ich fände es wenig ermutigend, wenn ich immer nur Anfänger bekäme. Was mir bisher sehr geholfen hat, war, dass ich tiefer in den Dharma eindringen konnte, wenn ich mich auf den Unterricht vorbereitet habe und kritische Fragen gestellt wurden. Daran konnte ich selbst wachsen. Dann ist der Unterricht für beide Seiten hilfreich, für Schüler und Lehrer.« »Gut«, sagte sein Gesprächspartner. »Dann werde ich dir diejenigen schicken, die mit Fragen kommen. die für die meisten anderen Anwesenden zu komplex sind. Allerdings brauchst du dir keine Gedanken zu machen, dass es so tiefschürend wird wie in unseren Mönchstudienkreisen. Es dürfte doch mehr um Fragen von praktischer Relevanz gehen. Ich werde übrigens bei meiner Auswahl absolut nicht darauf achten, welcher Kaste jemand angehört. Ich denke, das ist auch in deinem Sinne. Devavita war mit diesem Gespräch sehr zufrieden. So vergingen die Monate. Die Regenzeit kam und verabschiedete sich wieder. Alles ging seinen geregelten Gang. Dreimal täglich wurde meditiert. Devamitta kopierte den Pali-Kanon gemeinsam mit Viryakirti. Zweimal wöchentlich trafen sich Mönchstudienkreise. An Uposatha trafen sich die Mönche unter anderem, um die Übung des Eingeständnisses von Fehlern zu machen. Außerdem feierten sie an diesem Tag alle eine Puja, an den anderen Tagen nur diejenigen, die das wollten. Einmal wöchentlich leitete Devamitta eine Laienstudiengruppe. So ging alles seinen normalen Gang, Tag aus, Tag ein, Jahr um Jahr. Wir werden uns allerdings noch anschauen, wie nunmehr der wöchentliche Laienstudienkurs von Devamitta ablief, bevor wir die weiße Wolke hinter uns lassen. Es kamen meist zwischen 20 und 30 Teilnehmer aus allen vier Kasten, wobei es schon auffällig war, dass die Männer sich nach Kasten getrennt hinsetzten. Die Brahmanen nahmen ganz vorne Platz. Die Kshatriya saßen seitlich von Devamitta. Aber das waren meist nur ein oder zwei Männer. Die Vaishyas setzten sich mit etwas Abstand hinter die Brahmanen. Und die Shudras schließlich saßen ganz hinten und machten sich so klein wie möglich. Nilay, der nach dem Verschwinden seiner Schwester ein halbes Jahr lang der Studiengruppe ferngeblieben war, dann aber wieder zurückgekehrt und von Nagamuni in die Studiengruppe Devamittas geschickt worden war, sagte: Wie ist das eigentlich in der Lehre des Buddha? Woraus besteht der Mensch? Im Brahmanismus wird gelehrt, der Mensch bestünde aus dem Körper und dem Atman. Der Körper vergeht nach dieser Lehre, nach dem Tod, aber der Atman, die Seele, besteht ewig weiter und wird immer wieder geboren, bis er sich endlich nach Millionen von Wiedergeburten mit dem Brahman vereinigt. Der Buddha hingegen hat gelehrt, ein Atman gäbe es nicht. Aber der Mensch besteht doch nicht nur aus einem Körper. Solange der Mensch lebt, ist doch da etwas anderes drin. Was ist das denn, wenn es keine Seele ist, kein Atman? Devamitta freute sich über die Frage Nilays, der seit dem Verschwinden seiner Schwester einen mehr förmlichen und weniger freundschaftlichen Umgang mit ihm pflegte. Devamitta sagte, es ist eine ausgezeichnete Frage. Aber der Buddha wäre nicht der Buddha, wenn er eine theoretische Antwort gegeben hätte, die man glauben muss. Im Dharma, in seiner Lehre, gibt es keine Dogmen. Alles, was der Buddha entdeckt hat, können auch wir in uns entdecken. Der Buddha ermutigt uns, dies genau zu untersuchen. Durch Selbstbeobachtung, durch Reflexion alleine und mit anderen und durch Meditation. In der Tat, so sagt der Buddha, besteht der Mensch aus einer ganzen Menge von Komponenten. Man kann diese in fünf Aggregate oder fünf Gruppen von Komponenten einteilen. Die erste Gruppe ist das, was wir alle kennen. Ob wir dem Brahmanismus folgen, dem Buddha-Dharma oder dem Jainismus. Diese erste Gruppe ist Rupa, der Körper. Wir nennen das eine Gruppe, weil er aus verschiedenen Teilen besteht. Wir können den Körper einteilen in Rumpf, Kopf, Arme und Beine. Wir können ihn auch einteilen in Magen, Niere, Herz, Lunge und so weiter. Und noch auf viele andere Arten. All das nennen wir die Körpergruppe, Rupakanda. Die Körpergruppe ist die offensichtlichste dieser fünf. Wir haben aber dauernd auch Empfindungen. Diese werden als Gefühlsgruppe, als Vedanakanda bezeichnet. Diese Empfindungen sind entweder angenehm, unangenehm oder neutral. Wenn wir uns die Finger verbrennen, ist das unangenehm. Wenn uns ein geliebter Mensch berührt, ist das angenehm. Ihr alle habt derzeit im Sitzen eine Berührung des Gesäßes mit dem Boden. Wenn ihr die bis eben, als ich das sagte, nicht bemerkt habt, dann war die Empfindung neutral. Bei genauerem Betrachten erkennt ihr jetzt vielleicht eine leicht positive oder negative Empfindung durch das Sitzen am Gesäß. Wenn ihr durch das Sitzen eine negative Empfindung habt, dann werdet ihr euch bewegen wollen, eine andere Haltung einnehmen. Das ist eine Intention, ein Wollen. Der Buddha nennt das eine Geistesformation. Damit sind wir bei der dritten Gruppe, den Geistesformationen, Sankharakanda auf Pali. Dazu gehören auch alles Wünschen, Befürchten oder Planen. Davon machen wir ja ganz viel. Wir befürchten vielleicht, dass wir krank werden oder ein geliebter Mensch stirbt. Wir wünschen uns leckeres Essen und überlegen, woher wir es bekommen können. Vielleicht planen wir sogar den Bau einer Hütte oder einer Pilgerwanderung. Es gibt große oder kleine Dinge, die wir anstreben oder befürchten. Das alles sind Geistesformationen, die dritte Gruppe. Dann gibt es noch Wahrnehmungen mit den Sinnen, die Wahrnehmungsgruppe, Sanyakanda. Der Fachausdruck. Das ist die vierte Gruppe. Sie erfolgt mittels unserer Sinnesorgane. Wir sehen mit den Augen, wir hören mit den Ohren, wir schmecken mit der Zunge, wir riechen mit der Nase, wir tasten mit der Haut und wir denken mit dem Hirn. Wir haben also sechs Sinnesorgane und damit sechs Sinne. Aber alle sinnlichen Wahrnehmungen werden in unserem Geist, in unserem Bewusstsein verarbeitet. Wenn wir einen Gegenstand sehen, sagen wir einen Trinkbecher, dann erkennen wir ihn als Becher. Dazu ist Bewusstsein nötig. Wir wissen auch, was wir mit einem Becher machen können. Wir können zum Beispiel Wasser damit holen und es trinken. In diesem Beispiel arbeitet die Körpergruppe mit. Sie nimmt den Becher und holt das Wasser. Es macht die Wahrnehmungsgruppe mit, denn mit der haben wir den Becher gesehen. Es machen die Geistesformation mit, denn es war unsere Intention, unsere Absicht, das Wasser zu holen. Und es macht die Gefühlsgruppe mit, denn wir erkennen, dass das Wasser gut schmeckt oder verdorben ist. Es macht die Bewusstseinsgruppe mit, denn wir wissen das alles. Es gibt also im Menschen diese fünf Gruppen. Die Körperlichkeitsgruppe, Rupakanda, die Gefühlsgruppe, Vedanakanda, die Wahrnehmungsgruppe, Sanyakanda, die Gruppe der Geistesformation, Sankharakanda, und die Bewusstseinsgruppe, Vijnanakanda. Diese fünf Gruppen können wir in uns betrachten, sowohl im Alltag als auch in der Meditation. Was wir aber nicht betrachten können, weder im Alltag noch in der Meditation, ist eine Seele ein Atman. Ganz einfach, weil es keinen gibt. Alles, was in uns ist, kann einer der fünf aufgezählten Gruppen zugeordnet werden. Auf diese Weise erläuterte Devamitta den Dhamma. Natürlich gab es Nachfragen dazu. Diese wurden beantwortet und miteinander besprochen. Am Ende dieser Sitzung sagte Devamitta, Wir sollten nicht gehen, ohne noch eine kurze Meditation zu machen. Ich schlage jetzt den Gong, dann achtet ihr bitte nur auf eure Empfindungen. Wir betrachten also nur die Vedana. Reagiert nicht auf die Vedana. Betrachtet sie nur und stellt fest, ob sie angenehm, unangenehm oder neutral sind. Am Ende der Meditation gibt es wieder einen Gong, dann tauschen wir uns über die Meditationserfahrung aus. Tatsächlich gab es beim Austausch immer Fragen. So hatte zum Beispiel Ravi, ein Shudra, eine Frage. Er meldete sich ganz vorsichtig, denn er fühlte sich gegenüber den Angehörigen der höheren Kasten minderwertig. Er sagte: Entschuldigt bitte, Meister, wenn ich mit einer sicher ziemlich dummen Frage komme. Ich hatte plötzlich ein Verlangen, zu meinen Kindern zu gehen und sie zu umarmen. Aber da war doch gar kein Kontakt mit etwas, zum Beispiel mit dem Gesäß am Boden. Zwei Brahmanen schütteln die Köpfe ob dieser Ignoranz des Shudras. Aber Devamita sah das völlig anders. Das, mein lieber Ravi, ist eine ganz ausgezeichnete Frage. Ich wäre schon etwas enttäuscht gewesen, wenn danach niemand gefragt hätte. Du hast offensichtlich genau untersucht, woher das kam und festgestellt, das kann nicht durch so etwas wie eine körperliche Berührung des Gesäßes mit dem Boden verursacht sein. In der Tat hatte ich zuvor nur über körperliche Ursachen von Empfindungen gesprochen. Es gibt aber auch nicht körperliche. Du hast eine erwähnt. Offensichtlich hast du die Trennung von deinen Kindern als schmerzhaft empfunden. Da es nicht körperlich war, wodurch wurde es denn dann verursacht? Na, durch das Bewusstsein natürlich, krähte einer der Brahmanen dazwischen, ohne dass ihm das Wort erteilt wurde. Ravi zuckte zusammen, er fühlte sich gemaßregelt. Devamita aber schaute Ravi freundlich an. Sag, Ravi, war das alles? War das nur die Bewusstseinsgruppe? Der dachte einen Moment nach und dann sagte er: Nein, ich wollte etwas. Da war auch noch die Gruppe der Geistesformationen betroffen. Devamita strahlte: Wunderbar, Ravi. Du bist ein ganz ausgezeichneter Beobachter. Jetzt habe ich noch eine Anregung für euch alle. Versucht doch jeden Tag ein klein bisschen Zeit für eine Meditation abzuzweigen. Dann betrachtet ihr jeden Tag eine andere dieser fünf Gruppen. Und bei unserem nächsten Treffen tauschen wir uns über die Ergebnisse aus. Dann können wir alle gemeinsam etwas daraus lernen. Ja, ich auch. Ich freue mich, durch euch zu lernen. Also dann, meine Freunde, bis nächste Woche. Auf diese Art leitete Devamita die Studiengruppe. Auf diese Art lernten alle mehr über sich selbst, über ihren eigenen Geist und stiegen immer tiefer in den Dharma ein. Devamita hatte daran ebenso viel Freude wie seine Schüler. Als aber die fünfte Regezeit seit seinem Eintritt ins Kloster Weiße Wolke gekommen war, ging Devamita zu Aryamita und sagte: Liebe Aryamita, ich bin dir dankbar für alles, was ich durch dich hier lernen konnte. Ich habe den Dharma studieren und verstehen können. Das hat mich sehr bereichert. Aber wie du weißt, ist es mein großes Ziel, den Kern des Dharma, Liebe und Freundschaft, in meine Heimat zu bringen. So wie in diesem Land die Brahmanen die Lehre vom Göttlichen verfälscht haben, so haben dies auch die Rabbiner in meiner Heimat getan. Ich werde versuchen, dort eine neue Sicht des Göttlichen zu etablieren und so viel wie möglich von der Weisheit des Erhabenen dorthin zu bringen. Aryamita nickte. Mein Freund, ich wusste immer, dass dieser Tag kommen wird. Es ist sicher gut, wenn du das Ende der Regenzeit abwartest und dann losziehst. Ich wünsche dir viel Erfolg für das Wirken in deiner Heimat und bin sehr froh, dass du die Laienstudiengruppen hier eingeführt hast. Dies hat sowohl den Menschen aus Chhatra geholfen, als auch dazu geführt, dass wir wieder zu einer wirklichen Gemeinschaft geworden sind. Es gibt inzwischen keine Auseinandersetzungen mehr zwischen Theravadins und Mahasangikas hier im Kloster Weiße Wolke. Wir ziehen jetzt alle an einem Strang, und das ist zum großen Teil dein Verdienst. Dann umarmte Aryamita seinen Freund. Ende dieses Kapitels und Ende der Zeit von Jesus oder Devamita im Kloster Weiße Wolke.